The Book of Mormon contains the account of a man.
Im Buch Mormon lesen wir von einem Mann namens Nehor. Es ist begreiflich, weshalb Mormon es beim Abkürzen der 1000-jährigen Geschichte der Nephiten für so wichtig hielt, etwas über diesen Menschen und den andauernden Einfluss seiner Lehre in seinen Bericht aufzunehmen. Mormon wollte uns warnen, denn er wusste, dass diese Lebensanschauung auch heute wieder aufkommen würde. Nehor trat ungefähr 90 Jahre vor Christi Geburt auf. Er behauptete, alle Menschen würden am letzten Tag errettet werden, denn der Herr habe alle Menschen erschaffen und habe auch alle Menschen erlöst. Und am Ende würden alle Menschen ewiges Leben haben. Etwa 15 Jahre später trat Korihor unter den Nephiten auf und verkündete und verbreitete Nehors Lehre. Im Buch Mormon wird berichtet, er war ein Antichrist, denn er fing an, dem Volk zu predigen, entgegen den Prophezeiungen in Bezug auf das Kommen Christi. Korihor predigte dahingehend, dass kein Sühnopfer für die Sünden der Menschen vollbracht werden könne, sondern dass es jedermann in diesem Leben so ergehe, wie es dem Verhalten jedes Geschöpfes entspreche. Darum gedeihe jeder Mensch, wie es seiner Begabung entspreche, und jeder Mensch gewinne, wie es seiner Kraft entspreche. Und was auch immer jemand tue, sei kein Verbrechen. Diese falschen Propheten und ihre Anhänger glaubten nicht an die Umkehr von ihren Sünden. So wie damals zu Lebzeiten Nehors und Korihors leben auch wir in einer Zeit kurz vor dem Kommen Jesu Christi. In unserem Fall ist es die Vorbereitungszeit auf sein zweites Kommen. Und ähnlich wie damals ist die Botschaft von der Umkehr oft unwillkommen. Einige sind der Ansicht, wenn es einen Gott gibt, dann stellt er keine wirklichen Ansprüche an uns. Heute wiederum sind einige der Meinung, ein liebevoller Gott werde alle Sünden vergeben, sobald man sie bloß bekannt hat. Oder, falls es doch eine Strafe für Sünde gäbe, so wird uns Gott mit einigen Streichen züchtigen und schließlich werden wir im Reich Gottes errettet sein. Andere leugnen, wie damals Korihor, die Existenz Christi und den Begriff Sünde. Sie lehren, dass Werte, Maßstäbe und selbst die Wahrheit relativ seien. Wenn also jemand meint, etwas sei für ihn richtig, so dürfe ein anderer das nicht als falsch oder sündenhaft werten. Oberflächlich betrachtet sind solche Anschauungen reizvoll, weil sie uns gestatten, jedwedem Trieb oder Wunsch nachzugeben, ohne uns Gedanken um die Folgen zu machen. Mit Hilfe der Lehre Nehors und Korihors lässt sich alles erklären und rechtfertigen. Wenn Propheten kommen und zur Umkehr aufrufen, ist das wie eine kalte Dusche für die Feiernden. Doch eigentlich sollte ein Aufruf des Propheten mit Freude angenommen werden. Ohne Umkehr gibt es im Leben keinen echten Fortschritt und keine Verbesserung. So zu tun, als ob es keine Sünde gäbe, vermindert weder die Last der Sünde noch deren Pein. Wegen der Sünde lediglich zu leiden, macht an sich nichts besser. Nur die Umkehr führt in die vom Sonnenlicht erfüllten Gefilde eines besseren Lebens. Und selbstverständlich können wir nur durch Umkehr Zugang zur erlösenden Gnade Jesu Christi und zur Errettung finden. Die Umkehr ist eine Gabe von Gott und wir sollten mit einem Lächeln über sie sprechen. Sehen Sie, ich lächle schon. Sie führt uns zu Freiheit, Zuversicht und Frieden. Die Gabe der Umkehr stört nicht die Feiernden, sondern ist vielmehr der Grund, weshalb wir überhaupt feiern. Die Möglichkeit umzukehren gibt es nur, weil es das Sühnopfer Jesu Christi gibt. Sein unbegrenztes Opfer ist es, das für den Menschen Mittel zu Wege bringt, damit er Glauben zur Umkehr haben kann. Umkehr ist die notwendige Voraussetzung und die Gnade Christi ist die Macht, durch die Barmherzigkeit die Forderungen der Gerechtigkeit befriedigen kann. Wir bezeugen, wir wissen, dass Rechtfertigung oder Vergebung der Sünden durch die Gnade unseres Herrn und Erretters Jesus Christus gerecht und wahr ist. Und wir wissen auch, dass Heiligung oder Reinigung von den Auswirkungen der Sünde durch die Gnade unseres Herrn und Erretters Jesus Christus gerecht und wahr ist, für alle diejenigen, die Gott lieben und ihm mit aller ihrer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dienen. Umkehr ist ein Thema, über das es viel zu sagen gäbe, doch heute möchte ich bloß auf 5 hoffentlich hilfreiche Aspekte dieses elementaren Evangeliumsgrundsatzes eingehen. Erstens ist die Einladung zur Umkehr ein Ausdruck der Liebe. Als der Heiland zu predigen begann, sagte er: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das war eine Botschaft der Liebe, mit der er alle, die sich dessen würdig erweisen wollten, zu sich einlud, um sich an den Worten des ewigen Lebens in dieser Welt und an ewigem Leben in der zukünftigen Welt zu erfreuen. Wenn wir andere nicht einladen, sich zu ändern, oder wenn wir von uns selbst keine Umkehr einfordern, versagen wir bei einer ganz grundlegenden Aufgabe, die wir unseren Mitmenschen und uns selbst schulden. Eltern, die alles durchgehen lassen, Freunde, die überall ein Auge zudrücken, Führer der Kirche, die furchtsam sind, ihnen allen geht es in Wirklichkeit mehr um sich selber als um das Wohlergehen und Glück derer, denen sie helfen könnten. Ja, der Aufruf zur Umkehr wird bisweilen als intolerant oder beleidigend angesehen und vielleicht auch abgelehnt. Doch wenn man vom Heiligen Geist geleitet wird, ist er eigentlich ein echtes Werk der Liebe. Zweitens bedeutet Umkehr, dass man bemüht ist, sich zu ändern. Es käme einer Verhöhnung des Leidens des Erretters im Garten Gethsemane und am Kreuz gleich, würden wir erwarten, dass er uns zu engelsgleichen Wesen machte, ohne dass wir uns groß anzustrengen brauchten. Im Gegenteil, wir streben nach seiner Gnade, auf dass sie unsere eifrigsten Anstrengungen vervollständigt und belohnt. Wir sollten wahrscheinlich genauso sehr um die Zeit und die Chance bitten, an uns zu arbeiten und zu streben und zu überwinden, wie wir um Barmherzigkeit flehen. Gewiss lächelt der Herr auf diejenigen hinab, die es sich wünschen, würdig vor dem Gericht zu erscheinen, die sich Tag für Tag entschlossen bemühen, aus Schwäche Stärke zu machen. Echte Umkehr, ein echter Wandel, mag wiederholte Versuche erforderlich machen. Doch es liegt etwas Läuterndes und Heiliges in solchen Bemühungen. Gottes Vergebung und Heilung fließen so einem Menschen ganz natürlich zu, denn Tugend liebt Tugend, Licht hält fest an Licht, Barmherzigkeit hat Mitleid mit Barmherzigkeit und beansprucht die ihren. Die Umkehr kann uns helfen, Schritt für Schritt immer besser in der Lage zu sein, nach dem celestialen Gesetz zu leben, denn wir wissen ja, wer nicht imstande ist, nach dem Gesetz eines celestialen Reiches zu leben, kann nicht in einer celestialen Herrlichkeit leben. Drittens bedeutet Umkehr nicht einfach von der Sünde zu lassen, sondern sie bedeutet auch, sich zum Gehorsam zu verpflichten. Im Schriftenführer wird Umkehr so definiert: eine Wandlung von Herz und Sinn, eine neue Einstellung zu Gott und dass man der Sünde entsagt. Diese Lehre wird im Buch Mormon unter anderem auch durch die Worte Almas an einen seiner Söhne verdeutlicht. Darum, in der Furcht vor Gott, gebiete ich dir, mein Sohn, von deinen Übeltaten abzulassen und dich mit deinem ganzen Sinn, aller Macht und aller Kraft zum Herrn zu wenden. Soll unsere Hinwendung zum Herrn vollständig sein, ist nichts weniger als ein Bündnis des Gehorsams Gott gegenüber erforderlich. Dieses Bündnis wird häufig Taufbündnis genannt, weil es durch die Taufe im Wasser eingegangen wird. Die Taufe des Erretters dient uns als Beispiel. Durch sie hat er seinen Bund, dem Vater gehorsam zu sein, bekräftigt. Aber ungeachtet dessen, dass er heilig war, zeigte den Menschenkindern, dass er sich gemäß dem Fleische vor dem Vater demütigt und dem Vater bezeugt, dass er ihm im Halten seiner Gebote gehorsam sein will. Ohne dieses Bündnis bleibt die Umkehr unvollständig und uns wird keine Vergebung der Sünden gewährt. Um die denkwürdigen Worte von Professor Noel Reynolds zu zitieren: Die Entscheidung umzukehren birgt die Entscheidung in sich, dass man Brücken in alle möglichen Richtungen verbrennt, weil man beschlossen hat, auf immer nur dem einen Weg zu folgen, dem einen Weg, der zu ewigem Leben führt. Viertens erfordert die Umkehr Zielstrebigkeit und die Bereitschaft, selbst unter Schmerzen beharrlich zu bleiben. Der Versuch, eine Liste mit konkreten Schritten der Umkehr zu erstellen, mag vielleicht für den einen oder anderen hilfreich sein, doch er kann auch dazu führen, dass man automatisch die Liste abhakt, ohne dabei viel zu spüren oder an sich zu ändern. Wahre Umkehr ist nicht oberflächlich. Der Herr nennt zwei übergeordnete Bedingungen. Ob jemand von seinen Sünden umkehrt, könnt ihr daran erkennen, siehe, er wird sie bekennen und von ihnen lassen. Bekennen und von der Sünde lassen sind zwei machtvolle Prinzipien. Sie sind weitaus mehr als ein lässig hingeworfenes Geständnis: Ich war es, tut mir leid. Es geht um ein tiefgreifendes, manchmal äußerst schmerzhaftes Eingestehen, dass man einen Fehler gemacht und eine Übertretung gegenüber Gott und den Menschen begangen hat. Leid und Bedauern und bittere Tränen gehen oft mit dem Bekennen einher, besonders wenn man jemandem wehgetan hat oder noch schlimmer, jemanden zur Sünde verleitet hat. Diese Herzensqual, wenn man einsieht, wie die Dinge wirklich stehen, führt dazu, dass man wie Alma ausruft: O Jesus, du Sohn Gottes, sei barmherzig zu mir, der ich in der Galle der Bitternis bin und ringsum von den immerwährenden Ketten des Todes umschlossen bin. Durch den Glauben an den barmherzigen Erlöser und seine Macht wird mögliche Verzweiflung zu Hoffnung. Herz und Wünsche wandeln sich und die einst so verlockende Sünde wird einem zunehmend zuwider. Der Entschluss, von der Sünde zu lassen, sie aufzugeben und, soweit das nur irgend möglich ist, den Schaden wieder gut zu machen, den man verursacht hat, das alles entspringt nun dem neuen Herzen. Dieser Entschluss geht sehr bald über in ein Bündnis des Gehorsams Gott gegenüber. Nachdem man dieses Bündnis eingegangen ist, bringt der Heilige Geist, der Bote göttlicher Gnade, Erleichterung und Vergebung. Man fühlt sich bemüßigt, mit Alma auszurufen: Und oh, welche Freude und welch wunderbares Licht sehe ich. Ja, meine Seele ist von Freude erfüllt, die ebenso überaus groß ist, wie meine Qual war. Jeder Schmerz im Zuge der Umkehr ist jedenfalls immer weitaus geringer als das Leiden, das gefordert wird, wenn für unbereinigte Übertretungen der Gerechtigkeit Genüge getan werden muss. Der Erlöser hat uns nur wenig darüber wissen lassen, was er ertragen musste, um die Forderungen der Gerechtigkeit zu erfüllen und für unsere Sünden zu sühnen. Aber eine Aussage ist sehr aufschlussreich. Denn siehe, ich, Gott, habe das für alle gelitten, damit sie nicht leiden müssen, sofern sie umkehren. Aber sofern sie nicht umkehren, müssen sie leiden, so wie ich. Und dieses Leiden ließ mich, selbst Gott, den Größten von allen, der Schmerzen wegen zittern und aus jeder Pore bluten und an Leib und Geist leiden. Und ich wollte den bitteren Kelch nicht trinken. Fünftens, wie viel auch immer die Umkehr kosten mag, es wird in der Freude der Vergebung mehr als aufgewogen. In einer Generalkonferenzansprache mit dem Titel »Der strahlende Morgen der Vergebung« gebrauchte Präsident Boyd K. Packer diesen Vergleich. Im April 1847 führte Brigham Young die erste Abteilung Pioniere aus Winter Quarters fort. Zur selben Zeit mühten sich rund 1600 Meilen weiter westlich die Überlebenden der Donner-Gruppe die Abhänge der Sierra Nevada-Berge hinab ins Tal des Sacramento. Sie hatten einen grimmigen Winter über im Schneegestöber unterhalb des Höhenrückens festgesessen. Es ist fast nicht zu glauben, dass überhaupt jemand jene Tage, Wochen und Monate des Hungers und des unbeschreiblichen Leides überlebt hat. Unter den Überlebenden war auch der 15-jährige John Breen. In der Nacht des 24. April erreichte er Johnson's Ranch. Jahre später schrieb John: Es war schon lange dunkel, als wir zu Johnson's Ranch kamen, und daher sah ich die Ranch erst früh am nächsten Morgen. Das Wetter war schön, der Boden war bedeckt von grünem Gras, in den Baumwipfeln sangen Vögel und die Reise war vorbei. Ich konnte kaum glauben, dass ich noch am Leben war. Was ich an jenem Morgen sah, hat sich mir unauslöschlich eingeprägt. Das meiste, was damals geschehen war, habe ich vergessen, aber immer noch sehe ich das Lager bei Johnson's Ranch vor mir. Zuerst hat mich die Bemerkung erstaunt, dass er das meiste, was damals geschehen war, vergessen hatte. Wie konnten die langen Monate voll unglaublichen Leides und Kummers aus seiner Erinnerung verschwunden sein? Wie konnte ein einziger strahlender Morgen den brutalen Winter verdrängen? Als ich weiter darüber nachdachte, stellte ich fest, dass das überhaupt nicht erstaunlich war. Etwas Ähnliches ist auch Menschen aus meinem Bekanntenkreis widerfahren. Ich habe gesehen, wie sich jemand aus einem langen Winter der Schuld und des geistigen Hungerns zum Morgen der Vergebung erhoben hat. Und als dann der Morgen kam, erlebten diese Menschen Folgendes: Siehe, wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben, und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Ich bezeuge und bestätige voller Dankbarkeit, dass das unermessliche Leiden, der Tod und die Auferstehung unseres Herrn die Bedingungen der Umkehr zustande bringen. Die göttliche Gabe Umkehr ist der Schlüssel zum Glücklichsein auf Erden und im Jenseits. Ich lade alle in tiefer Demut und voll Liebe mit den Worten des Erretters ein. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Ich weiß, wer diese Einladung annimmt, findet Freude, sowohl jetzt als auch für immer. Im Namen Jesus Christus. Amen.